Heute ist der 29. Januar 2009 und das ist der 86. Digitag. Herzlich willkommen, mein Name ist Roger Zeri.
Und ich bin der Matthias Schüssler.
Und wir begrüßen heute zwei Gäste, die auch schon bei uns sind. Matthias Leisi ist da wieder einmal. Er war beim allerersten Digitag genau. Schon dabei gewesen, muss man sagen. Du bist bei der Swisscom unterdessen. Ich weiß gar nicht, bist du damals auch schon gewesen?
Damals bin ich noch nicht gesehen.
Okay, dann erzähl doch kurz, was du jetzt machst bei der Swisscom.
Also ich bin als Privatperson hier, nicht in einer offiziellen Swisscom-Sprecherfunktion. bei der Swisscom zuständig für die Sicherheit von der Produkt-IT. Das heisst, das sind all die Systeme, die direkt dem Kunden eine Leistung erbringen. Also Combox, SMS-Systeme, diese Geschichten.
Okay, wunderbar. Und ebenfalls bei uns einmal mehr der Peter Hohenkamp.
Hallo.
Hallo, hallo. Welcome back. Erzähl dir kurz, was bei euch im Moment läuft.
Ich mache immer noch Blogwerk. Wir haben jetzt 6 Themenblogs inzwischen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war und wie viel wir da haben. Wahrscheinlich 3.
Ja. Das letzte Mal war es kurz vor der Lancierung von dem Fraulich oder was.
Ah ja, genau. Das war im Dezember 07. Mhm. Das haben wir dann ein halbes Jahr später wieder dicht gemacht und gemerkt, irgendwie, das Frauenthema liegt uns nicht so. Und seitdem ist noch dazugekommen, Internetökonomie, das netzwertig und fokussiert zu Digitalfotografie und ja. Gamgea zum Thema Gaming.
Das ist jetzt ganz neu, oder?
Das ist seit Dezember, neu, ja. Das haben wir aber übernommen. Also es war vorher ein anderes Blog-Netzwerk mit 8 verschiedenen Blogs zu 8 verschiedenen Gaming-Konsolen und so weiter. Das haben wir jetzt übernommen und konsolidiert in einem neuen Blog.
Vielen Dank soweit. Matthias, erzähl doch du uns etwas vom Feedback.
Ja, auch diese Woche hat es Feedback gegeben, recht viel und zum Teil sehr lange Briefe haben wir bekommen. Die haben wir alle gelesen, ihr könnt an dieser Stelle jetzt aber nur ein paar kurze Auszüge vermelden. Der TH Bächli schreibt, ob TH Theodor oder Theophil heisst, wissen wir nicht, aber er sagt Folgendes. Der Digitag 85 hat mich sehr interessiert, besonders auch die angeblichen Bilder vom Rundgang. Ich frage Sie, wo dann diese Bilder geblieben sind. Also die sind erfolgreich in den Digitag eingewandert. Man muss allerdings, dass man die sieht, das entweder auf dem iTunes oder auf dem iPhone anschauen, und zwar die AAC-Variante, im MP3 sind die nicht drin. Und dann, wenn man das macht, muss man das Cover einblenden. Und dann kann man dort auch draufklicken, dann sieht man es noch etwas grösser. Und dann sind die da. Und der TH sagt dann weiter, den Ton konnte ich mit mehreren Softwareplayern, darunter auch VLC, spielen, aber die Bilder sah ich mit keinem der Programme. VLC, glaube ich, sieht man die Bilder nicht. Man muss halt wirklich
iTunes kriegen.
Und das QuickTime geht allenfalls auch.
Der QuickTime-Player geht auch.
Aber da können wir auch nichts dafür. Also da müsst ihr euch wohl oder übel damit anfreunden mit diesen Programmen. Dann ein langes Feedback kommt auch vom FM. Er schreibt unter anderem, also zuerst mal ein großes Kompliment für euren Podcast. Seit einiger Zeit höre ich ihn mit Begeisterung und freue mich am Freitagabend vor allem darauf, dass ich euch zuhören kann auf meinem langen Heimweg. Gestern fand ich ihn allerdings so flau wie noch gar nie. Also das ist der letzte gewesen. Es schien mir so, als ob HD ein Thema ist, das vor allem euch beide persönlich interessiert. Und ihr dank eurem Status einen Rundgang im Leutschenbach bekommen konntet. Das Gespräch mit Frau Scholz und Herrn De Cristofaro war aber mehr Small als Digitalk. Naja, wir können, glaube ich, nicht jedes Mal einen Digitalk machen, wo allen gefällt, dass das Thema interessiert. Können wir aber relativ objektiv bestätigen. Der Digitalk 85 hat nämlich innerhalb 6 Tage so viele Downloads gehabt, wie noch nie ein Digitalk zuvor.
Ah ja.
Also,
wow.
Okay. Ja, und dann haben wir auch ein anderes Feedback noch bekommen von Matthias Schätzle, der beim SF arbeitet. Und er hat gefunden, wir haben also durchaus auch als Insider sogar ein paar Sachen erfahren, die er jetzt vorher noch nicht gewusst hat.
Ja.
Und dann hat der FM nochmal eine Kritik. Er sagt, seit Sommer habe ich auch ein iPhone. Eure Apple-Gläubigkeit à la Microsoft, böse Apple, gut, finde ich hin und wieder übertrieben. Ich glaube, so undifferenziert sind
also so
wir nicht, oder?
Sind wir hoffentlich, glaube
nicht. Sonst müssten wir den Eindruck mal korrigieren. Also absolut böse finde ich eigentlich schon, den Eindruck kommen. Genau. Und der FM hat noch gesagt, was er sonst noch so lässt an Podcasts. Und das gebe ich jetzt, glaube ich, einfach mal als Hörer-Goodie weiter. Er hat den Abnehm-Podcast von Michael Reimann, empfiehlt er abnehmen.michael-reimann.de. Er hat mit dem irgendwie 16 Kilo abgenommen. Also,
ah, das scherzt sich, ja, genau. Das
nur dich hören? Hä? Nur dich anhören?
Also so wie er es geschrieben hat, er hat geschrieben, dank dem Podcast hätte er sonst viel abgenommen. Und der andere ist aber auch einer, der abgenommen hat und während dem Abnehmen podcastet hat.
Man muss wahrscheinlich mehr machen, aber ich habe ihn noch nie gehört. Ja. Genau. Mails mit Anregungen, Kritik, Vorschläge, Lob, Audio-Feedbacks oder eben Hörer-Goodies schicken dir doch uns auf leben@tages-anzeiger.ch.
Oder auf unserer Facebook-Page.
Oder auf unserer Facebook-Page könnt ihr das natürlich auch hinterlassen.
Genau.
Selbstverständlich.
Ja, vielen Dank soweit. Dann läuten wir doch gerade die Goodie-Runde ein. Ist jetzt das dein Goodie gewesen?
Oder hast Nein, du das ist das Hörer-Goodie. Ich habe
ein eigenes Goodie. Ah gut, dann sag doch mal dein eigenes
Goodie. Soll ich gerade mit mir anfangen? Ja. Also mein eigenes Goodie ist wieder mal eine Kamera. Wieder mal eine, die mir nicht gehört, aber die ich dann spannend finde zum Ausprobieren. Das ist nämlich Casio Exilim Pro EXF1. Die kann fotografieren und filmen, was ja per se nicht so speziell ist. Was wirklich witzig ist, die kann super High-Speed-Fotografie. Sie nimmt zum Beispiel 60 Bilder pro Sekunde auf, bei 6 Megapixel. Und das macht sie auch, wenn man nur den Auslöser kurz abdruckt. Also wenn man dann den richtigen Moment verpasst zum Auslösen, kann man quasi zurückgehen ein bisschen. Ich und sage, den verpassten Moment nochmal sagen, macht man jetzt das Bild trotzdem auf die Speicherkarte. Also das ist ja schon mal witzig. Aber sie kann dann bei niedrigerer Auflösung auch mehr als 60 Bilder pro Sekunde. Bei einer relativ niedrigen Auflösung macht sie 300 Bilder, 600 oder dann bei einer winzigen Auflösung von 336 auf 96 Pixel kann sie sage und schreibe 1200 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Wir haben ja mal letzte eine Kamera vorgestellt, die Slow Motion kann, oder also Zeitraffer. Die macht jetzt
das Gegenteil,
also die tut dann kurze Moment ganz lang ausdehnen.
Matthias Leisi, hast du etwas mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht, ein Goodie, das wahrscheinlich zu den noch folgenden Themen dazu passt, nämlich beichttweet.com.
Ja.
Der eine oder andere hat vielleicht bei Twitter schon mal secrettweet.com gesehen, die anonymen Beichten, die man dort halt auf Englisch kann durchgeben kann. Beichttweet.com ist das gleiche in Deutsch und halt für ein bisschen mehr Anonymität kann man das Ganze auch noch via SMS posten.
Mhm.
Alle Anleitungen zu, wie man das schreiben kann, unter beichttweet.com.
Du sagst also,
die Idee ist also, dass man wirklich
beichtet
hast. Die Idee ist, dass man ernsthaft Sachen beichtet, oder?
Ernsthaft Sachen beichten, also ich gebe zu, ich habe die Plattform das letzte, nein, das vorletzte Wochenende zusammengebastelt.
Mhm.
Von dem her bin ich sicher nicht ganz objektiv.
Auf Facebook folgen, ja.
Es ist sicher auch nicht eine Anonymität im eigentlichen Sinn, also jetzt nicht ein chinesischer Regimegegner, der das nutzen soll, um Geheimnis zu verbreiten.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, für den Hausgebrauch durchaus anonym genug. Also nicht so, wie wenn jetzt jemand auf Facebook oder auf Twitter selber seine Geheimnisse unter seinem eigenen Nickname postet, ist natürlich überhaupt nicht anonym.
Aber jetzt ganz doof gefragt, was für Sachen erwartest du dort oder was schreiben dort die Leute rein? So irgendwelche Gerüchte, die sie möchten, in die Welt setzen, irgendwelche Staatsgeheimnisse oder private Beichten, von was private sie angestellt hat.
Schon. Okay. Beziehungen, Enttäuschungen, Hoffnungen, Kinder, Mann, Frau, dass man sich ärgert über einen Chef.
Okay.
Dass man den Mitarbeiter, den man hat, irgendwie süß und unglücklich findet.
Peter, was hast
also du dabei? In den letzten 30 Sekunden ist noch nichts gekommen. Ich
gucke mal. Er schaut gerade auf seinem iPhone nach. Ja.
Ich habe Gmail offline, was es seit gestern gibt und was auch schon den Weg in die Presse gefunden hat, aber was vielleicht doch noch nicht viele Leute ausprobiert haben, weil man muss sein Gmail auf Englisch umstellen und man muss diese Google Labs aktivieren und man muss das Google Gears vorher installiert haben, was ja das Google Offline Tool ist für Web-Applikationen. Und das ist für mich sensationell. Erstens, weil ich es jeden Tag 2,5 Stunden brauchen werde, nämlich im Zug von St. Gallen nach Zürich und zurück. Und zweitens, weil es wie oft bei Google doch wieder sensationell gut gemacht ist. Sie haben nämlich einmal einen Online-Modus jetzt, in dem es genauso funktioniert wie vorher. Sie haben einen kompletten Offline-Modus, wo ich einfach offline in meinem normalen Webbrowser, also es gibt keine separate Applikation, ich kann suchen, ich kann mailen, ich kann Attachments runterladen, ich kann alles machen, ganz normal. Und es gibt noch einen flaky Internet-Modus, der mir sehr gut gefällt, für schlechte Internetverbindungen, also für so On-and-Off-Internetverbindungen, was man im Zug hat, also am Flughafen reißt dann immer ab und so weiter. Der ist auch ganz toll, der benimmt sich, als wäre er eigentlich offline, lädt aber dann im Hintergrund trotzdem weiter die Mails, wenn er mal wieder eine Verbindung hat, kommt einfach das Mail dann wieder vor oder wird versandt aus der Outbox.
Ich habe auch etwas mitgenommen, etwas, was alle brauchen können, egal was für ein Computer das sie haben. Und zwar hat Monty Python seit kurzem, ich glaube seit letzter Woche oder seit dieser Woche, bin ich ganz sicher, eine offizielle YouTube-Page, wie sie gefunden haben. Und darauf schreiben sie auch, sie haben jetzt irgendwie zwei Jahre lang zugeschaut, wie alle Leute irgendwie ihr Material gratis auf YouTube stellen. Jetzt müssen sie mal selber etwas machen. Und es ist irgendwie noch recht cool, weil sie haben nicht gesagt, irgendwie verbieten, wegnehmen, abnehmen und so weiter, sondern gefunden, nein, wir tun jetzt selber erst recht alles drauf. Und ihr könnt das alles gratis anschauen, wunderbar, habt Spass und kauft doch, wenn es euch gefällt, trotzdem noch eine DVD. Mhm. Und seit sie die Aktion gestartet haben, sind sie unterdessen Nummer 1 bei den DVD-Verkäufen auf Amazon. Sie haben 250 Mal mehr verkauft als die paar Wochen vorher. Also wirklich eine coole Sache, ein verdienter Erfolg.
Vorbildlich,
ja.
Gut, gehen wir doch zu den Neuigkeiten von der Woche über. Apple hat ein Patent zugesprochen bekommen, das wirklich wichtige Merkmale vom iPhone schützt. In dieser 358 Seiten starken Schrift geht es um die Multitouch-Bedienung, um die Anzeige, die sich dreht, je nachdem, wie man das iPhone hebt. Und es ist natürlich auch anzunehmen, dass jetzt Apple das Patent wird durchsetzen wird. Sprich, der Konkurrenz, die eben da diese Features abgekupfert hat, jetzt mal die Anwälte aufpellen. Jetzt muss ich jetzt zum Beispiel Palm fürchten? Was meint ihr?
Palm hat auch das eine oder das andere Patent. Mhm. Ich glaube, da wird man sich am Schluss gütlich einigen mit noch ein paar Geldscheinen, die den Tisch wechseln in die eine oder andere Richtung. Aber das ist also nicht der Untergang von der Welt.
Mhm. Also ihr glaubt nicht, dass das jetzt irgendwie auch all die Features, die man gesehen hat, wo jetzt so iPhone-mäßig bei anderen auftaucht sind, dass die jetzt wieder verschwinden?
Nein, glaube ich nicht. Ja. Nein, es ist, in der Regel ist es so, dass all die grossen Firmen, Palm gibt es ja nicht erst seit zwei Wochen, also die haben eine lange Geschichte, die haben eigentlich Agreements, dass sie gegenseitig ihre Patente quasi anerkennen und wenn wir dies verletzen, darfst du uns verletzen und so weiter. Es wird jetzt vor allem schwieriger für Leute, die als neue Anbieter das möchten machen. Ja. So Leute haben das Problem, aber die eigentlich schon dabei sind oder gestandene Technologieunternehmen, für die hat jetzt also nicht eine konkrete Auswirkung von heute auf morgen.
Aber findet ihr das sinnvoll, dass man so etwas wie eben Multitouch kann patentrechtlich schützen lassen? Oder dass man kann ja irgendwie, dass man ein Handy mit einfach den Finger bedient, ist jetzt auf eine Art so etwas einleuchtend, dass das eigentlich jeder dürfte können?
Also ich meine, Trivialpatente sind sicher ein Blödsinn.
Mhm.
Also irgendwie viele Softwarepatente fallen darunter, aber auch viele sonstige technische Patente. Aber die werden erteilt, häufig mit sehr mangelhafter Prüfung und kommen nie vor Gericht, weil nie sich jemand getraut, das Patent gegen irgendjemanden durchzusetzen, weil sie wissen sowieso, dass sie mit wenigen Fahnen könnten untergehen.
Mhm.
Das ist mehr eine PR-Massnahme gegenüber den Investoren, dass sie können sagen, yeah, wir haben jetzt wieder 37 Patente eingereicht und
genau, mit dem brüstet man sich ja auch gerne mit der Zahl von
Patenten. Also sehr wahrscheinlich wäre der negative Fall, also angenommen, dass das Patent wäre jetzt nicht anerkannt worden und das wäre rausgekommen, dass sie es nicht bekommen hätten, das hätte ihnen wahrscheinlich ein bisschen geschadet. Aber es ist nicht so, dass sie dank dem Patent jetzt wahnsinnig gewinnen.
Okay.
Aber es ist schon sehr wahrscheinlich wichtig, dass sie es haben, oder?
Ja. Sie haben jetzt heute aber, glaube ich, gerade noch eins zugesprochen bekommen für den Magnetstecker. Habe ich gerade vorher noch etwas gelesen vom Laptop. Mhm. Und da muss ich sagen, das finde ich durchaus etwas Patentwürdiges, wenn man sich anschaut, dass vorher noch niemand auf die Idee gekommen ist und dass sie das wirklich in einer Form gemacht haben, die wirklich gut ist. Also,
ja.
Schon so viel Mal über das Kabel gestolpert und der Laptop bleibt stehen auf dem Tisch.
Genau. Gehen wir doch zum nächsten Thema. Die Schweizer legen besonderen Wert auf Datenschutz. Das ist das Fazit von einer Studie, die die Schweizer Datenschutzbeauftragten von Demoscope haben durchführen lassen. 1006 Leute zwischen 15 und 74 sind befragt worden und jeder 15. findet in der Schweiz, sei die Privatsphäre nicht so gut geschützt, wie sie müsste sein. Den Behörden vertraut man, mehr als 80% finden, dass Polizei, Einwohner, Ämter und Spitäler und so sorgfältig mit diesen Daten umgehen. Bei Kreditfirmen und Telekomunternehmen ist man viel misstrauischer. Was meint ihr zu dem Fazit? Ist das Vertrauen in Behörden und das Misstrauen in die Unternehmen gerechtfertigt?
Ich habe schon mein erstes Fragezeichen bei der Methode. Wenn man Leute anruft am Telefon und sagt, was halten Sie von Datenschutz? Genauso als wenn man fragt, was halten Sie von gesunder Ernährung oder von Sport oder konsumieren Sie Kinderpornografie? Man weiß immer von vornherein eigentlich, was die Leute sagen. Da gibt es diesen Social Desirability Effekt bei so Umfragen, der immer zu einer Verzerrung führt, dass die Leute das sagen, von dem sie denken, dass es sozial anerkannt ist. Und bei Datenschutz ist das auch ganz klar. Ich habe die Erfahrung gemacht in Usability-Tests, dass viele Leute sagen, ja, Datenschutz ist mir sehr wichtig, aber dieses Häkchen, remember my login, das klicke ich trotzdem immer gerne an, weil es ja praktischer ist. Deswegen muss man eigentlich immer die Leute fragen, ja, was heißt denn das jetzt konkret? Was machst du denn jetzt konkret? Findest du das schlimm? Findest du schlimm, wenn Xing, wenn Gmail, wenn Bluewin dich direkt wiedererkennt oder was auch immer? Und die meisten Leute, habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt face-to-face in so Usability-Test-Situationen, die finden zwar Datenschutz wichtig, aber sie selber kümmern sich kein bisschen drum. Und deswegen kann ich solche Umfragen ehrlich gesagt nicht richtig ernst nehmen. Zumal ja dann eben die andere Geschichte gleich hinterherkommt, oder? Dass man sowieso sieht, die Privatsphäre wird, das sagst du jetzt gleich noch, oder?
Genau, das wäre jetzt eigentlich mein Anschluss gewesen.
Ja, dann mach erst den Anschluss.
Also bei einer Konferenz in München, wo ja gerade diese Woche stattgefunden hat, ist der Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, und ist dort von Datenschützern befragt worden und hat ihnen nicht sehr befriedigend können Auskunft geben darüber, eben zum Beispiel, ob Facebook jetzt mit Behörden zusammenarbeitet und denen Daten zur Verfügung stellt, wenn die nach so Sachen fragen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es sehr schnell interessant wird für gerade Ermittlungsbehörden. Und das deutet so ein bisschen darauf ein, dass er da nicht ein klares Nein hat, weil er sagt, dass sie das durchaus wahrscheinlich machen.
Es ist ganz klar, dass Facebook das macht, dass jeder Anbieter macht, dass wenn der Staatsanwalt mit dem entsprechenden Zettel in der Tür steht, dann werden die Auskunft geben. Amerikanische Firmen wahrscheinlich noch ein bisschen freigebiger als europäische, aber gar keine Frage. Also, schon nur, dass jemand vorgestellt ist, irgendwie ein bisschen dämlich.
Naja gut, wir wollen ja da jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen. Ich nehme an, im zweiten Teil geht es dann auch ausführlich über die Privatsphäre. Und wenn man damit umgeht, und reden wir doch darum noch über ein nächstes Thema, nämlich in Computerspielen, was man dort lernt, das beeinflusst Verhalten im realen Leben. Das ist wieder eine schöne Studie, und zwar eine von Paul Fletcher. Der ist Neurobiologe an der Cambridge University und der hat herausgefunden, dass man mit Spiel Leute konditionieren kann. Dort haben die Versuchspersonen Velo fahren und haben dann, wenn sie ihr eigenes Teammitglied, das auch Velo gefahren ist, in dem Spiel überholt haben, haben sie als Belohnung einen guten Saft zum Trinken bekommen. Und wenn sie vom Gegner überholt worden sind, dann haben sie etwas Salziges, versalzenen Tee müssen trinken. Und dann hat man nachher können feststellen, dass sie 3 Tage später, wenn sie Leute gesehen haben, wo die Insignie, irgendein T-Shirt oder so angehabt haben von dieser Mannschaft, der eigenen oder der gegnerischen, dass sie also den Geschmack wieder so ein bisschen im Mund hatten. Das kann man jetzt auf die eine oder andere Art interpretieren. Die gegen Gewaltspiele sind, werden natürlich die Studie mit offenen Armen empfangen und sagen, das beweist alles, was wir schon immer gesagt haben.
Aber ist das überraschend? Also ich habe irgendwie den Punkt von dieser Studie nicht verstanden. Ich meine, das ist doch die alte Pavlov-Dog-Geschichte, oder?
Ja, dass er
irgendwie genau, der Hund anfängt zu sabbern, auch wenn er gar nichts zu fressen kriegt. Und wieso ist das jetzt was Besonderes, wenn man das mit Computerspielen plötzlich simuliert? Das ist doch relativ klar.
Also ist eigentlich die Feststellung, dass das Wasser nass ist, oder?
Naja gut, bis jetzt war es so, dass man den Hund dann wirklich zu fressen bekommen hat und jetzt sind die Impulse eben auch aus diesen Videospielen. Das überrascht euch nicht.
Nein, das finde ich
nicht wirklich. Ja, eigentlich, ja, das
aber
stimmt schon.
Wir kommen doch auch Impulse über aus Büchern oder Zeitungen, die wir lesen. Oder das Fernsehen, wo wir schauen. Also, glaub, das...
Aber es ist ja doch schon ein Unterschied, ob einem quasi das Reale Leben beeinflusst oder die virtuellen Sachen. Stört euch das nicht, dass ein Computer einen Einfluss auf euer Unterbewusstsein hat?
Im Gegenteil. Ich bin mir dessen sehr, sehr wohl bewusst und ich glaube, das sind sich wahrscheinlich alle, vielleicht nicht ganz so bewusst, aber...
Naja, ich fände es ja schön, wenn man Guitar Hero spielt, wenn man dann auch wirklich musikalischer wird oder so. Vielleicht heisst das einfach, dass man seine Spiele ein bisschen sorgfältiger auswählen muss.
Aber es gibt sicher Spiele, wo dann, wenn du mit der richtigen Gitarre spielst, dich dann kontrollieren, ob du jetzt auch wirklich die richtigen Töne getroffen hast.
Ja, genau. Gut, wir sehen, es gibt wieder ein Studio, wo wir nicht wahnsinnig viel gelernt haben daraus. Gehen wir doch zum nächsten Thema, und zwar gibt es eine neue Kamera, die heisst PowerShot A480 von Canon. Die ist speziell für Senioren oder auch Kinder, sollen die besonders gut können brauchen, weil sie viel offenbar gescheite Automatikmodi hat und eben auch grosse Knöpfe. Peter, du bist ja Usability-Experte, du müsstest doch eigentlich so etwas lässig finden, oder? Dass man auf die Bedürfnisse der Benutzerin geht.
Ja, grundsätzlich schon. Es ist einfach, diese ganzen Seniorengeschichten sind immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man immer gucken muss, ob die Leute es dann auch wirklich wollen. Also wir haben jetzt gerade eine Mobile-Studie gemacht, wo wir auch Senioren interviewt haben, und dann einerseits finden die das gut, wenn es einfacher wird und wenn es irgendwie nicht diese 1000 Knöpfe sind, und andererseits wollen aber Senioren so zwischen, also man redet ja immer von 50 plus, und jetzt mit 50, wenn einer mit 50 das Gefühl hat, also oder ihm das Gefühl vermittelt wird, er müsste schon so ein Idioten-Handy haben, jetzt mal etwas provokativ gesagt.
Ist beleidigt.
Natürlich ist er beleidigt. Ja. Und mit 60 ist er auch noch beleidigt und mit 70 auch. Und vielleicht ist es dann mit 80 mal anders. Also ich habe einige Leute, es gibt ja eine Zeit lang schon dieses Emporia, dieses österreichische Senioren-Handy, was sie mal bei Swisscom auch hatten, was, glaube ich, überhaupt nicht gelaufen ist. Da haben sie es wieder zurückgezogen. Also man muss da immer auch da wieder aufpassen, welche Signale das auch aussendet. Und ich glaube, jemand, der wirklich, keine Ahnung, nicht mehr gehen kann oder was auch immer und nur so einen Alarmknopf braucht oder nicht mehr richtig sehen kann, für den ist das vielleicht gut, aber generell finde ich diese Differenzierung ein bisschen heikel, und das ist bei einer Kamera wahrscheinlich genauso. Genau. Wobei die Kamera natürlich weniger so ein Lifestyle-Objekt ist als das Handy, von daher ist es bei der Kamera vielleicht noch ein bisschen kompatibler, man positioniert sich ja gegenüber seinen Kollegen weniger über seine Digitalkamera als über sein Handy.
Ich habe mich jetzt da noch mehr gefragt, dass ich meine, eben fotografieren bei der Digicam ist ja nur das eine, das andere ist dann Bildchen übertragen, Abzüge machen, und das wird dann mit dieser Kamera wahrscheinlich kein bisschen einfacher.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe mich mehr gefragt, bei diesen Point-and-Shoot-Kameras musst du eigentlich eh schon nichts mehr einstellen. Also musst du eigentlich eh schon einfach nur irgendwie einschalten, durchschauen
und abdrucken. Gut, aber Knöpfe sind zum Teil wirklich ein winzig.
Ja, okay, aber gut, wenn du jetzt einmal die Grundeinstellung, also die meisten Fotografen knipsen die ja wirklich einfach, oder? Ja. Also Ziele abdrucken, das ist sicherlich das, was 95% in 95% von allen Fotofälle machen. Also, und für das brauchst du eigentlich jetzt gar nicht wahnsinnig einfach. Oder?
Aber also jetzt grad, ich bin gerade auf der Suche nach einer Videokamera und wenn ich mir all die Kameras anschaue, die haben unendlich viele Features.
Gut, Video ist noch mal kompliziert.
Was wollte ich? Ich wollte eigentlich mein Kind, das irgendwann mal kommt, können aufnehmen und ein paar Filme machen, dass irgendwie in 20 Jahren man anschauen kann, wie herzig. Und ich glaube, ich brauche etwa 3 Knöpfe, Rekord, zum rein, zum raus. Genau. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also, so eine Kamera, ich glaube, ich wäre noch unter dafür.
Tipptopp.
Im zweiten Teil von unserem Digitalk reden wir heute über Facebook, Twitter, Xing und Co. und wie sie alle heissen. Ich möchte jetzt einfach gerade mal am Anfang in die Runde fragen oder eine Runde machen. Was braucht ihr alles, Peter?
Twitter, Xing und Facebook, alle drei recht intensiv. Von den dreien Twitter am intensivsten.
Matthias Leisi? Ich
nutze Twitter auch recht intensiv, nicht ganz so intensiv wie der Peter. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr Updates als ich, eine Grössenordnung mehr. Xing habe ich früher viel intensiver genutzt als heute. LinkedIn, das läuft ein bisschen nebenbei, halt für amerikanische Kontakte. Mehr. Facebook habe ich lange Zeit weit davon ferngehalten. Mittlerweile nutze ich es auch noch so nebenbei, weil halt gerade alte Klassenkameraden zum Beispiel dort sind. Neue Mitarbeiter ich dort wieder finden. Also Facebook mehr in letzter Zeit als
Amazon. Okay. LinkedIn kann man sagen, ist so plus minus das, was Xing ist, oder?
Ja.
Gut. Dann würde ich den Herrn Schüssler auch noch schnell fragen.
Der braucht eigentlich Facebook, und Twitter habe ich mich vor einiger Zeit mal angemeldet, aber das habe ich gemerkt, das brauche ich irgendwie eigentlich nicht. Das gibt mir keinen Mehrwert jetzt im Vergleich zu Facebook.
Ja. Ich habe seit Jahren ein Xing-Account, wo ich überhaupt nie benutzt. Also das liegt eigentlich einfach so ein bisschen rum dort. Und ich staune, dass doch immer wieder Leute mich dort finden, obwohl ich null Aktivität zeige und mich irgendwie kontakten und so weiter. Und dann sind kurzem dann auch Facebook, das dafür ein bisschen bisschen intensiver. Ja, jetzt vielleicht Twitter, denke ich, ist das, was noch am wenigsten bekannt ist von all diesen Sachen. Wer möchte ganz kurz erzählen, was das ist, für die, die es noch nicht so genau wissen? Du bist der, der am meisten twittert.
Ja, stimmt. Twitter ist ein Microblogging-Dienst, der angefangen hat. Ich glaube, die Gründer haben sich damals was anderes überlegt, als dann tatsächlich daraus geworden ist. Wie so oft bei solchen neuen Technologien, dass man eigentlich zuerst mal die Technologie baut und hinterher findet man raus, man könnte noch ganz andere Sachen damit machen. Nämlich, wenn man sich auf dem klassischen Twitter-Interface unter twitter.com einloggt und da einen Account anlegt, dann kommt eigentlich die Frage, what are you doing? Und ich glaube, die Twitter-Gründer haben sich damals gedacht, dass die Leute einfach rumlaufen und genau das schreiben. Und schreiben, sitze gerade beim Tagi oder gehe jetzt aufs Tram, steige in den Zug ein, was auch immer. Und ich meine, es gibt ja sowieso genug Leute, die Twitter schwachsinnig genug finden. Wenn man nur das geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich geworden, weil nur dieses What are you doing ist natürlich nicht so interessant. Was die Leute dann einfach gemacht haben, ist, sie haben zunehmend angefangen, im Prinzip kurze Nachrichten wie auch Blogposts abzusetzen. Viele Links, die sie geschickt haben, auf einfach, ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen, schaut mal hier. Oder auch kurze Statements. Und vor allen Dingen die Blogger haben es natürlich sehr intensiv angefangen zu nutzen. Und diese Einschränkung, dass man nur 140 Zeichen twittern kann, keiner weiß, warum es genau 140 sind, aber diese Einschränkung macht so ein bisschen den Reiz aus, weil gerade Blogger, die eigentlich immer das Gefühl haben, ich müsste viel mehr schreiben und ich schreibe viel zu wenig, ich könnte am Tag 15 Sachen schreiben und schlussendlich bin ich froh, wenn ich zwei davon wirklich schreibe, die haben es natürlich toll gefunden und finden es immer noch toll, dass man einfach ganz schnell diese 140 Zeichen, das hat man ja schnell eingetippt. Also ja, ich habe irgendeine Idee.
Ist doch in SMS-Länge, oder?
Genau. Ja. Ich habe irgendeine Idee und es ist erst noch schneller getippt am großen Screen. Ich habe irgendeine Idee und schreibe jetzt gerade irgendwie, Mensch, heute schön, dass es nicht angefangen hat zu regnen, jetzt gehe ich noch in die Body und das kann ich dann schnell absenden und fertig und da ist der Gedanke wieder vorbei.
Okay. Niemand von uns hat MySpace, habe ich gemerkt. Warum nicht?
Ich glaube, wir sind alle zu alt dafür. Oder?
Ist das der Hauptgrund?
Ich habe es ungefähr 5-mal versucht, es anzuschauen. Und habe mich jedes Mal sofort mit Grauen wieder abgewandt.
Ja, so ist mir einfach gekommen.
Wieso hast du da mal 4-mal probiert?
Ja, weil ich immer dachte, hey, MySpace, das alle reden davon, ich muss das ja mal angucken. Das ist ja so grauenvoll.
Ja, es ist ganz furchtbar.
Dass ich, also MySpace war für mich das erste ganz krasse Beispiel, wo ich dachte, oh Gott, ich bin zu alt geworden für die Jugendkultur. Also wenn ich Leute sehe im Tram, die in der Hosentasche SMSen, dann denke ich schon auch, oh Gott, ich bin ganz schön alt. Aber da ist es wenigstens eine Technik, die ich grundsätzlich auch beherrsche. Ich bin nur nicht so schnell. Aber bei MySpace habe ich gedacht, nee, ich bin abgehängt. Das will ich auch nicht lernen. Ist mir zu kompliziert. Ist mir zu weit weg.
Also könnte es ein bisschen sein, dass die vielleicht ein Tick zu früh gewesen sind? Oder dass der Boom von MySpace ein Tick zu früh gewesen ist? Facebook ist eigentlich so ein bisschen hinten reingekommen.
Nein, ich glaube, es gibt spezielle Communities, wo MySpace durchaus gut läuft und gut akzeptiert ist. Also Musikbands sind, glaube ich, ist immer relativ gut vertreten. Besser als auf Facebook, kann ich das Gefühl, ich kann genau verteilen. Und eben Junge, also sagen wir mal 14, die Grössenordnung, oder sind die mittlerweile mehr auf dem Netlog? Wüsste ich jetzt nicht genau, aber sagen wir mal, und dort funktioniert das gut. Und okay. Ich glaube nicht, dass die zu früh oder zu spät sind. Es ist einfach anders. Genau gleich wie Xing, dort sind die Leute erst irgendwie ab Mitte 20 wahrscheinlich drauf.
Jetzt ist ja Facebook wirklich in den letzten paar Monaten extrem in Mainstream vordrungen, kann man so sagen. Also ich bin auch erst seit, noch nicht mal ein halbes Jahr dabei. Warum geht jetzt?
Warum jetzt? Kritische Masse einfach irgendwann erreicht, oder? Ja. In der Schweiz. Also man sieht ja, es ist ja in der Schweiz viel größer als in Deutschland relativ. Also in der Schweiz ungefähr 1 Million Leute. In Deutschland 2 Millionen Leute.
Ja, das heißt, die Schweizer sind extrem viel
extrem Facebook viel aktiver, oder? Weil es hätte ja, also 5-mal eigentlich aktiver als die Deutschen, wenn man so möchte. Das liegt natürlich in Deutschland ganz klar an StudiVZ, was da irgendwie den Studentenmarkt einfach abgeräumt hat. Aber auch in Deutschland wächst Facebook jetzt viel schneller. StudiVZ ist einfach ziemlich fertig mit dem Wachstum, sieht man ja auch an den Zugriffszahlen. Und hier in der Schweiz habe ich einfach das Gefühl, irgendwie lange Zeit ist Facebook auch so ein bisschen gedümpelt. Und als hätte plötzlich einer losgerufen irgendwie vor ein paar Monaten, waren plötzlich alle da. Und ich kriege im Moment so viele Facebook-Freundesanfragen pro Tag, ohne dass ich viel machen würde. Von Freunden, von Leuten, die ich lange nicht gesehen habe, von Kindern von Freunden. Letztens war mal ein 16-jähriger Sohn von einem Kollegen von mir, der ist jetzt plötzlich auch mein Freund. Ich warte noch auf die ersten Eltern von irgendwie Freunden, die dann auch kommen. Also das ist also typisch, dass der Nutzen des Netzwerks steigt doch mit dem Quadrat der Teilnehmer, oder war das nicht so? ist ja nicht irgendeine Theorie aus Faxzeiten noch. Mhm. Jedenfalls, ich glaube, das ist einfach ein sich selbst verstärkender Prozess jetzt, dass die Leute plötzlich alle kommen.
Okay.
Kann ich das... Aber Nutzen des Netzwerks ist natürlich schon eine entscheidende Frage, für was nutzen die Leute, die all die Freunde, die jetzt dazugekommen sind, für was nutzen die Facebook? Also ist mir schon nicht immer ganz klar. Bei Twitter kann man sagen, Microblogging, Status, auch Medienunternehmen zum Beispiel, die es nutzen, aber bei Facebook, es hat ein paar Spiele drauf, aber mehr als für Twitter-Ersatz wird es häufig nicht gebraucht.
Ja, aber was ist denn für euch das Schlüsselerlebnis gewesen, wo ihr gesagt habt, aha doch, ich melde mich jetzt auch an? Kann sich an etwas erinnern, etwas Bestimmtes?
Ja, also ich kann mich entsinnen, dass ich lange Zeit auch mich verweigert habe, weil ich dachte, Facebook ist sowas wie MySpace. Dachte, da muss ich nicht hingehen. Mhm. Und dass ich dann aber so viel drüber gelesen habe und auch der Andreas Göldi, der ja bei uns bloggt, so viel drüber gebloggt hat und der ist natürlich in den USA, das heißt, der war schon viel eher drin, dass ich immer gedacht habe, jetzt probiere ich es mal aus und dass ich extrem angenehm überrascht war vom User-Interface. Mhm. Es ist ja so total unaufgeregt, es hat einen...
Das macht es sympathisch.
Ja, also, total sympathisch. Ja. Also es ist Usability-mäßig, es ist exzellent. Es ist wirklich
State of the Art. Hat das auch seine Schwächen.
Ja, hat also, auch. Gewisse Sachen findest du also
schwierig. Ja, genau. Ja. Also
die Navigation... Die Navigation... Findet man nur per Zufall eines Tages oder so.
Die Navigation hat ihre Schwächen. Wobei, das wird jetzt jemand, der es irgendwie seit Jahren nutzt, wird sagen, die ist perfekt. Also das, da gibt es eine Lernkurve wahrscheinlich. Die Navigation, ich finde auch manchmal nicht alles. Aber es ist wahnsinnig schnell... Und es ist wahnsinnig schnell auch durch schöne Ajax-Effekte. Also zum Beispiel der Mini-Mail-Client, der da drin ist. Wenn du den vergleichst mit dem von Xing, die ja durchaus vergleichbar sind vom Feature-Set, der ist der von Xing einfach ein Debakel und der von Facebook ist super. Weil da kannst du bei Facebook kannst du das schnell reinschreiben, machst einmal Tab, machst irgendwie Enter und zack wird das Ding Ajax-mäßig, ohne dass die ganze Seite neu geladen wird, zack ist weggeschickt. Wunderschön gemacht.
Ja, das stimmt.
Und ich war das erste Mal drin und habe gedacht, wow, das ist ja cool. Mhm. Ich habe es dann trotzdem nicht sofort angefangen, intensiv zu nutzen, weil einfach meine Leute noch nicht da waren. Aber die kommen jetzt dann.
Okay.
Wobei ich nach wie vor Twitter viel intensiver nutze, aber meinen Twitter-Feed in das Facebook reinschiebe.
Was heißt das denn jetzt mal intensiv nutzen? Wie viel Zeit verbringst du dann mit dem so pro Tag?
Ja, das kann man ja, das Problem ist ja, das kann man nicht in Stunden rechnen, weil man sitzt ja im Gegensatz zum Bloggen, wo man sagt, wenn ich jetzt einen Blogpost schreibe, dann sitze ich eine Stunde davor. Ist es ja bei Twitter so, dass wenn immer ich jetzt eine Idee habe, ich sitze am Arbeiten und schreibe irgendwas oder google was oder lese was. Also, oder
wie viel mal Gedanken. Pro Tag gehst du auf die Seite drauf?
Ich habe natürlich einen Twitter-Client auf dem Mac. Mhm. TweetDeck heißt der, mit so verschiedenen Spalten, wo ich meine eigenen Sachen sehe und den Stream generell.
Den kannst du nicht mal eine Stoppuhr und mitlaufen
lassen. Ja. Also, ich habe zum Beispiel schon abgestellt diesen Notifier, der immer so ein Pop-up macht, jedes Mal, wenn es da eine Aktualisierung gibt.
Und das poppt ja noch, oder?
Und
das
eben. Und es kommt darauf an, wie viele Leute man followt.
Natürlich. Okay, gut. Ja.
Also wenn man...
Das sind aber 5000 Leute bei dir.
Ich folge 400, was eigentlich zu viel ist, finde ich. Ja. Und mir folgen 1150 oder so.
Aber ich habe schon Leute gesehen, die Tausende haben. Also das kannst du ja nicht mehr.
Also ich lese auch den Stream nicht nach. Also wenn ich jetzt irgendwie morgens aufstehe, dann gucke ich nicht, was in der Nacht gelaufen ist. Oder wenn ich jetzt von hier komme, genau, verpasst es weg. Wenn ich jetzt von hier losgehe, dann gucke ich auf dem iPhone und scrolle so ein, zwei Seiten runter, die letzten 20, 30 Tweets an und das war's.
Aber die das nicht können, die sind eine nervliche Wracks wahrscheinlich irgendwann mal, oder?
Ich glaube
das, das ist ähnlich wie Leute, die ständig Nachrichten schauen müssen, damit sie ja nicht, oder Börsenkurs ständig verfolgen.
Ich glaube ja nicht an diesen Information Overload. Twitter ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo man sagt, wenn man Stress hat, dann macht man sich ihn selbst.
Ja.
Weil man muss erstens diesen Feed nicht komplett verfolgen und zweitens muss man nicht so viele Leuten folgen. Das ist genauso wie, ich kann auch 1000 Newsletter abonnieren und dann wahnsinnig gestresst sein, weil alle 2 Minuten eine E-Mail kommt.
Ja, genau.
Jetzt hat mir viele in den Mainstream-Medien auch können lesen über das Facebook vor allem in letzter Zeit und ich habe immer den Eindruck gehabt, die meisten Autoren von diesen Texten, die suchen irgendwie einen Sinn in dem Ganzen und wundern sich, dass sie keinen gefunden haben. Ist es nicht ein bisschen so, wie mit vielem im Leben, dass man halt dem Ganzen eigentlich einfach einen Sinn muss selber geben? Also ja, quasi der Sinn ergibt sich, durch das man es benutzt. Und was man daraus macht, sehen die das auch so?
Ganz klar. Also für mich ist der Hauptnutzen, dass ich mit... Also egal ob jetzt Facebook oder Twitter ist bei mir relativ nah beieinander, habe ich da auch gesagt, zum anderen überschieben. dass ich mit Leuten in Kontakt kann bleiben kann, die ich jetzt nicht täglich sehe oder genau. Jetzt nicht wirklich würde jedes Mal das Telefon in die Hand nehmen, sondern so mehr oder weniger auf Armlänge noch Distanz halten, sich nicht ganz aus den Augen verlieren. Ja. Vielleicht gibt es mal eine Mail oder mal ein Telefon draus. Aber
wie versteckt sich denn euer zum Beispiel jetzt Facebook-Freundeskreis mit eurem realen Freundeskreis?
Nicht so riesig.
Das sind eben schon eher die Leute, die man eigentlich nicht so viel sieht und hört, oder?
Das ist der grösste Teil, ja. Also bei mir sind jetzt gerade viele Leute, mit denen ich noch von früheren Zeiten, also aus Usenet und aus Chat-Zeiten, Kontakt habe, die halt weiter weg sind, wo sich nicht die nahen Freundschaften ergeben haben. Also viele Deutsche zum Beispiel, aber auch Amerikaner. Und das sind halt die
nächsten Freunde. Also der Spassfaktor ist höher, je mehr Leute dabei sind, die man wirklich näher kennt und auch die einen näher interessieren, oder?
Ganz klar.
Das würde ich auch so sehen. Was wäre euch denn das Ganze wert, falls es etwas würde kosten?
Also Facebook und Twitter wären mir jetzt so diese berühmten 4,95 im Monat, was auch immer, Dollar, Franken, egal.
Euro.
Die wäre es mir schon wert. Ja, Euro ist dann schon ein bisschen eine harte Währung, oder? Die ist teuer. Aber jetzt 100 Franken im Jahr würde ich problemlos zahlen für beides. Mhm. Aber hätte natürlich die Befürchtung, wenn das morgen kommen würde, dass drei Viertel meiner Freunde oder? Weg wären, ja. Und dann würde es mir nichts mehr nützen. Und dann ist wieder die Frage, ob ich dann die 100 Franken noch zahlen will.
Ja.
Also ich hätte große Zweifel, ob ich es würde machen. Weil ich meine, es gibt, auf Twitter gibt es Alternativen, Identica zum Beispiel, also identi.ca, wo auf einem offenen Ansatz basiert, wo zum Beispiel nicht so schnell wird das Geschäftsmodell können aufbauen. Und ich glaube auch Twitter lebt von der Offenheit. Also dort wirklich ein Geschäftsmodell zu bauen, ist schwierig.
Jetzt Facebook finanziert sich vorwiegend über Werbung, wenn ich das richtig verstehe, und Investoren. Twitter nehme ich an, vor allem über Investoren bis jetzt. Glaubt ihr, das sind nachhaltige Businessmodelle? Oder kriegen die gerade zum Beispiel Twitter, hört man oft, irgendwie, wenn die jetzt schnell wachsen, haben sie eigentlich ein Problem, oder?
Also Twitter hat sicher ein Problem mit dem Geld, man merkt ihre Infrastruktur.
Hakelt
ja immer wieder irgendwie einen Wochenrhythmus, hat man den grossen blauen Wal.
Ja, aber viel weniger als früher. Also vor einem halben Jahr
war es schon. Es ist besser geworden, ja, das stimmt.
Man hat ja gesagt, dass der Jeff Bezos eingestiegen ist. Jetzt wird es besser, ist tatsächlich besser geworden.
Also ich gebe zu, ich oute mich jetzt so, dass ich mit dem Adblock surfe und ich tue die ganze Werbung prinzipiell ausblenden.
Mhm. Auch in also Facebook oder so?
Auch in Facebook. Mhm. In Twitter weiß ich gar nicht, ob sie die Werbung hat, weil ich habe das noch nie ohne
Adblock gesehen. Aber es hat keine, oder? Ah. Also nicht vor allem die Frage, wie würdest du sie einbauen, wäre dort noch die Frage, oder?
Grundsätzlich vielleicht nur 140 Zeichen, dass sie noch 20 hätten für Werbung.
Nein, 20 Zeichen hast du vorne noch für Username, ich glaube, auf 20 so. Zeichen beschränkt. Ja. Aha. Würde dann gerade 100, die 160 SMS Zeichen geben.
Ja, also glaubt ihr, die werden uns alle erhalten bleiben?
Also das Dramatische, Dramatische bei Twitter ist ja, dass ihnen eigentlich ein kleines Startup, ein viel jüngeres Startup vorgemacht hat, wie man es hätte kommerzialisieren können, nämlich Yammer, die eine Twitter-Version für Firmen gemacht haben. Eine sehr einfache, sehr gut zu bedienen, funktioniert praktisch identisch. Also eigentlich alles geklaut, kann man bösartig sagen, was Twitter macht. Aber positiv kann man sagen, ja, die haben sich wenigstens was überlegt, wie sie Geld verdienen und die kann ich jetzt als Firma einsetzen. Und kann jetzt sagen, pro User und Monat $1. Und es kann sich jeder anmelden mit der gleichen E-Mail-Domain. Also man kann sich nie mit gmail.com anmelden, aber jetzt mit blogwerk.com. Wenn ich jetzt morgen einen neuen Blogwerker einstelle, dann kann der sich ohne weitere Plausibilitätsprüfung bei unserem Blogwerk Yammer-Account anmelden. Und da twittern wir gemeinsam intern. Ist also sehr, dafür, dass es noch nicht so alt ist, ist schon sehr sophisticated mit iPhone-Client und Desktop-Client und BlackBerry-Client und allen möglichen Features.
Und das kostet
dann auch. Und das kostet dann $1 pro Monat und User. Und lustigerweise, die haben das noch ganz geschickt gemacht, es ist am Anfang erstmal gratis und man wird nie nach irgendwas gefragt. Es kostet einfach in dem Moment was, wo man die Admin-Funktion einrichten will. Und das braucht man genau dann erst, wenn eigentlich jemand ausscheidet. Also wenn ich irgendwann sage, hey, der Roger, der arbeitet jetzt ab dem 1. Februar nicht mehr bei mir. Ja. Und dann überlegt man, ja, wie kriege ich den denn raus? Dann klickt man das erstmal auf diesen Admin-Button und merkt, scheiße, jetzt muss ich ab jetzt für meine 30 Mitarbeiter
und dann ist man quasi, dann hängt man schon so drin, dass man dann...
So ist es. Und das ist also sehr geschickt gemacht. Und das hätte Twitter jetzt wirklich auch machen können.
Aber jetzt nehmt mich jetzt gleich noch Wunder, was läuft denn jetzt bei euch im Blogwerk über den Kanal versus wann schreibst du eine E-Mail? Oder ist das...
Ja, da könnte man natürlich stundenlang drüber diskutieren. Auch intern diskutieren wir auch, was die richtigen Kanäle sind. Aber wir jämmern eigentlich das Gleiche, was wir sonst auch twittern würden. Nämlich so Sachen, aber einfach dann Sachen, die ein bisschen internen Charakter haben. Aber zum Beispiel habe ich letztens mal mit dem Michael Sukup von der Sonntagszeitung mich auf einem Kaffee verabredet.
Ja.
Und dann habe ich das gejämmert bei uns intern, weil ich jetzt dachte, twittern muss ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und
darum
dann
hat
sofort
da?
Der. Und ja, ich treffe mich morgen mit dem Michael Sukup zum Kaffee.
Ja.
Und dann hat der Ronny Grob in Berlin gesagt: Ah, das ist ja lustig, ich bin mit ihm nächsten Sonntag verabredet. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel. Der war natürlich dann beeindruckt, dass ich das wusste von dem Ronny in Berlin, weil das ist jetzt ein typisches Beispiel, für das wird man kein Mail schreiben, nicht anrufen, keinen Wiki-Eintrag machen, was ja alles Kanäle sind, die wir auch haben.
Ja.
Und das ist dieser typische Fall für dieses persistente Chatten, was das ja eigentlich ist. Also ich schreibe mal sowas, wenn es einer liest, ist gut, und wenn es einer nicht liest, ist es auch nicht
ist auch gut. Das ist das richtige Stichwort, das Chatten. Also es ist im Prinzip ein Chat, ein firmeninterner Chat.
Genau, aber man muss nicht aufhören, sondern er läuft einfach.
Ja, und ich bin bei Blogwerk sehr, sehr beeindruckt, wie produktiv und sinnvoll wir mittlerweile dieses Yammer nutzen, finde ich. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, zum Beispiel der Peter Sennhauser, unser Chefredakteur, der immer wieder sagt, mir gehen diese verschiedenen Kanäle auf den Sack. Dann sage ich immer,
get used to it.
Aber es ist trotzdem, jedes Ding hat seine Funktion.
Aber das Entscheidende ist schon, dass man begreift, was dass man für was am besten nutzt.
Genau.
Und da
schreit der Pete Sennhauser seit Jahren eigentlich nach einem Reglement. Ich weigere mich, eins zu machen, weil ich immer sage, das finden wir raus,
während
wir es machen.
Für das sind wir wahrscheinlich noch nicht groß genug, dass wir das
machen. Ich habe auch keine Lust auf Reglemente, das muss man selber spüren.
Mich würde noch wundern, wir haben jetzt Privatsphäre bis jetzt nur ein bisschen angetönt, was machen die bewusst nicht?
Ich habe zum Beispiel bei Twitter, schreibe ich zum Beispiel nie den Namen von meinem Kind oder den Namen von meiner Freundin, und ich bemühe mich auch sehr, keine zu privaten Geschichten zu schreiben. Also ich würde jetzt nie bei Twitter schreiben, habe mich gerade mit meiner Freundin gestritten.
Ja.
Oder schon gar nicht den Namen, weil da wird es ja plötzlich googelbar.
Ja.
Aber ich erzähle ab und zu mal irgendwie so eine lustige Episode, so eine kleine Sache, so ein bisschen verfremdet vielleicht auch. Aber ich finde so das richtig Private, also es gibt natürlich bei Twitter Leute, also ich muss immer noch an eine denken, die heißt Wonder Girl, die schrieb dann irgendwann mal, sie sei irgendwie nach einem One-Night-Stand neben irgendeinem Araber aufgewacht, wo ich dann irgendwie denke, das will ich eigentlich gar nicht wissen.
Mhm.
Und geschweige denn...
Gehört das natürlich dann zu ihrer Art, über sich zu erzählen. Dazu klar. Ist in ihre Selling Proposition.
Ja, aber man muss vor allem die Privatsphäre von den anderen Leuten wahren, denke ich schon. Was man mit seiner eigenen macht, kann man sich ja dann überlegen, wem das hinterher peinlich ist oder nicht.
Aber grundsätzlich muss man einfach davon ausgehen, dass was man dort einst mal reingeschrieben hat, ist das. Und gerade im Facebook, obwohl ja eigentlich sollten das nur Freunde sehen und so. Aber ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, das ist anscheinend nicht ganz so hundertprozentig wasserdicht.
Ich glaube schon, dass ist das so? Insofern dicht ist. Aber ich gehe davon aus, dass alles, was ich auf die Plattform stelle, public ist. Also Sachen, die ich nicht will, dass sie public werden, die ich nicht will, dass sie auf der Homepage von Dagi stehen, tue ich nicht dorthin schreiben. Also ich habe ein kleines Erlebnis gehabt, wo ich, es war nichts Schlimmes, aber es war einfach so ein Erkenntnismoment gewesen, nachdem ich dann mein seit Jahren vor sich hindümpelnden Facebook-Account mal anfangen zu nutzen, habe ich dann ein paar Daten eingetragen, unter anderem, dass ich verheiratet bin. Worauf ich dann von diversen Leuten links und rechts Glückwünsche bekommen habe zu meiner
Heirat. Du hättest gerade jetzt geheiratet.
Genau.
Wie ist einfach der Status jetzt?
So. Ich habe eigentlich nur mal die Daten alle eintragen, was drinnen steht.
Ja.
Nicht auch, dass auf falsche Gedanken kommt. Und dabei ist das 5 Jahre vorher schon gewesen, die Hochzeit.
Ja.
Das war ein Moment, wohl, man tut eben etwas Persönliches da reinschreiben. Ich glaube, dass das Heiratspflege ist, glaube ich, ein bisschen heikel. Es hat offenbar ja auch schon...
Es gibt sogar eine Anleitung, how to break up without making the news on Facebook.
Genau.
Was machst du, wenn du dich trennst und wenn du eigentlich diesen Status wechseln willst von in einer Beziehung auf Single, ohne dass es alle sehen in deinem Stream?
Ja.
Dann musst du vorher irgendwie deaktivieren, also die Privacy-Settings ändern, dann kannst du es ändern und dann wieder zurückstellen.
Genau.
Ja.
Weil sonst ist natürlich scheiße, ich habe auch schon so Messages gesehen, irgendwie XY ist nicht länger mit ABC zusammen, wo ich dann denke, ja, sorry, wollte ich eigentlich gar nicht wissen.
Tja.
Das gibt es auch bei Xing, wenn es um geschäftliche Sachen geht, Da merkt man, wenn die Leute anfangen, schnell wechseln, werden sie sehr hektisch im Gesing. Mhm. Und wenn man das ein bisschen möchte, nicht so öffentlich machen, ist es eben auch, dass zuerst die Privacy-Settings so ändern, dass das eben nicht ersichtlich ist.
Ich muss mir etwa dreimal am Tag anhören, ich sehe süchtig. Obwohl ich das Gefühl habe, ich sehe jetzt nicht so aktiv auf dem Facebook. Vielleicht lassen wir das Thema. Seht ihr ein Suchtpotenzial in dem Ganzen? Oder?
Jede Tätigkeit kann Sucht auslösen. Und dass es hier um Beziehungen geht und Beziehungsänderungen und Reden mit den Leuten, das sehe ich absolut, dass das möglich ist. Mhm.
Ich habe immer das Gefühl, in jeder freien Sekunde, die ich habe, müsste ich irgendwie das iPhone vornehmen und irgendwelche Knöpfe drücken, wo ich irgendwelche News kriege. Ja. Und ich finde zunehmend die echten News, also die, über die ihr schreibt, eigentlich langweilig. Also ich gehe nicht so oft, ich gucke dann oft in die 20-Minuten-iPhone-App, weil ich die so schön finde. Aber das mache ich seltener. Also ich gucke normalerweise immer alle meine Kanäle durch. Die 3 Mail-Konten, die ich habe, Twitter, die Twitter-Replies, sämtliche Kanäle, wo ich irgendwie Facebook, wo ich irgendwie erreicht werden kann. Und da kann man natürlich, wenn man mit dem letzten aufgehört hat, kann man natürlich gerade beim ersten
wieder anfangen. Wieder anfangen, ja.
Gut, aber eben, wenn man kein richtiges Leben mehr hat, dann weiß man auch nicht mehr, was man jetzt da soll schreiben. Also ein bisschen etwas ja, muss man
muss
machen,
man dass man überhaupt etwas
kann posten auf einer Plattform.
Na, das ist schon so. Und ich kann auch problemlos irgendwie mal 2 Tage offline sein, aber ich kann nicht 2 Tage, das oder ich könnte nicht eine Stunde das iPhone neben mir liegen haben
und
nicht einmal schauen. Das geht nicht.
Ja. Aber es ist, finde ich, so ein interessanter Effekt, dass du sagst, quasi die Art von News ersetzt die traditionellen News. Ja.
Also mein Medienverhalten hat sich durch die ganzen Tools schon massivstens verändert. Ja. Also ich habe mittlerweile keine Tageszeitung mehr, was ich vorher 15 Jahre lang hatte.
Ah, du bist der, der Tagi abstellt.
Die Konkurrenz ist an der grossen Zürcher Platz, aber anyway.
Ja gut, vielleicht die letzte Frage. Was fehlt euch an diesen Diensten noch am meisten?
Ich finde, es gibt noch große konzeptionelle Schwächen auch bei der Art zu antworten und zu kommentieren und so weiter. Also das sieht man ja an Friendfeed zum Beispiel, was ein Dienst ist, der alle Dienste, die irgendwie RSS-Feed haben, Blogs, Twitter, YouTube, Flickr und so weiter, alle integriert.
Zusammenziert.
Der Rückkanal mit den Kommentaren, der ist dabei noch nicht so richtig organisiert. Hm. Ich kann zum Beispiel bei, so wie du es auch machst, meinen Twitter-Feed in meinen Facebook-Account reinschiebe. Dann kann jemand mir bei Twitter antworten mit einem Reply an @phogenkamp. Oder es kann jemand bei Facebook kommentieren, das ist aber ein völlig anderer Kanal. Oder es kann jemand bei Friendfeed in meinem Account, kann er sagen, like, kann man ja da anklicken, was ich sehr lustig finde. Einfach, dass man sagt, mag dieses. Oder ich kann auch bei Friendfeed wieder kommentieren und so weiter. Und während einerseits durch RSS es ganz toll ist, dass diese ganzen Dienste alle einfach transparent, austauschbar, ineinander integrierbar sind und so, ist das bei den Kommentaren noch nicht geregelt.
Und jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss für alle die, die das jetzt gehört haben und finden, denen zwei Herren möchte ich folgen im Twitter. Was sind eure Twitter-Namen?
M. Leisi.
Ja, bei mir ist genau das gleiche Schema. P. Hogenkamp. Ein Wort.
Das wäre der 86. Digitalk gewesen. Feedback wie immer bitte auf leben@tagesanzeiger.ch oder wie unterdessen auch bekannt auf unsere Facebook-Fanpage. Dort übrigens vielleicht einfach noch als Hinweis, sind euch bewusst, dass alle alles können lesen, was ihr dort drauf schreibt. Das ist nicht so, wie wenn ihr uns E-Mail schickt. Und vielleicht noch einfach eine kleine Bitte, bleibt doch beim Thema und schreibt nicht euer ganzes Leben in die. Dann Hinweis auf nächste Woche, sind wir noch am Aushandeln. Mhm, leider steht noch nicht ganz fest, um was es dann geht und mit wem das man redet, aber wir bleiben
wir
dran
und
nächste Woche hören wir dann, was dabei rausgekommen ist.
Ja. Ja gut, gute Woche wünschen wir.
Ja, gute Zeit. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen. Ich mache gerade weiter. Also, du machst gerade weiter.
Aha, Also, ja. Im zweiten Teil von Digitalk heute über Facebook, Twitter. Nein, nicht Twitter, sondern. Fang nochmal an.
Das kommt in der Outtake.
Oh, Hilfe.